HR Info. Das Interview.
Mit Christoph Schäffer. Ein großer, milchig eingefärbter Glasballon, durch den das Licht der Glühlampe schimmert, montiert auf schwarzem Eisengestänge. Eine moderne Interpretation des klassischen Wiener Kaffeehausstuhls mit geflochtener Sitzfläche und geschwungener Rücklehne in dunklem Rot lackiert. Eine Serie von hölzernen Kisten in Grau, Grün und Beige mit Schubladen für private Schätze. Das alles und noch viel mehr hat der Designer Sebastian Herkner entworfen. Seit 18 Jahren lebt und arbeitet er in Offenbach, zunächst als Student, schon bald mit seinem eigenen Studio, jetzt als weltweit gefeierter Möbel- und Produktgestalter. In Paris wurde Sebastian Herkner kürzlich als Designer des Jahres 2019 ausgezeichnet. Für HR Info das Interview habe ich ihn in seinem Studio in einem Offenbacher Hinterhof besucht. Sebastian Herkner, um so einen schnellen Einstieg in Ihre Designwelt zu bekommen, würde ich Sie bitten, bei den Begriffspaaren, die ich Ihnen jetzt nenne, immer spontan sich für das eine oder das andere zu entscheiden. Rund oder eckig?
Rund.
Bunt oder schwarz-weiß?
Bunt.
Barock oder Bauhaus?
Beides.
Okay. Gern mal Schnörkel, aber auch gern mal geradlinig.
Kann sein, ja, ja.
Form oder Funktion?
Funktion.
Bleistift oder Computermaus?
Bleistift.
Baumarkt oder Flohmarkt?
Baumarkt.
Kunst oder Handwerk?
Handwerk.
Gefühl oder Verstand?
Gefühl.
Beton oder Marmor?
Beton.
Okay, das lässt schon einiges erahnen, was Sie so machen. Es geht bei Ihnen, bei Ihren Entwürfen immer wieder auch um ungewöhnliche Materialkombinationen. Das hat eine Rolle gespielt, zum Beispiel bei Ihrem berühmtesten Stück, dem Bell Table, also ein Glockentisch, der aus einer Glasglocke besteht, wo obendrauf eine Metallplatte ist. Wie kamen Sie auf diese Idee?
Also der Entwurf ist dieses Jahr 10 Jahre alt geworden. Ich habe den entworfen relativ nach meinem Studium hier an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Und ich wurde eingeladen, von der Mailänder Möbelmesse auf der Plattform Salone Satellite teilzunehmen, auszustellen. Das ist eine Plattform für junge Designer. Habe da einen Stand bekommen und hatte dann ungefähr noch 3-4 Monate Zeit, Produkte zu entwerfen, zu entwickeln, aber natürlich auch in einen Prototypenstatus zu bringen, dass sie möglichst fertig aussehen. Und da habe ich mich auseinandergesetzt und bin so auf das Handwerk gekommen, weil Handwerk finde ich wahnsinnig spannend. Das hängt ja auch sehr stark mit Offenbach zusammen. Hier ist das Handwerk leider größtenteils verschwunden, also das Lederhandwerk. Es sagt ja auch so schön am Ortsschild hier Deutsche Wetterstadt und Deutsche Lederstadt.
Ist nur noch der Deutsche Wetterdienst geblieben.
Der Wetterdienst geblieben und das Ledermuseum natürlich, was wirklich eine tolle Sammlung hat. Aber so das Handwerk an sich ist leider zum größten Teil verschwunden mit all seinen Zulieferern. Und das hat mich während dem Studium schon zum Denken gebracht und ich habe mich dann auseinandergesetzt mit dem Handwerk und bin dann auf Glasbläser gekommen und auf Metalldrücker. 2 Disziplinen, die ich ganz spannend finde, die auch stetig interessant waren, so in der Designgeschichte bis heute. Aber irgendwie waren die Materialien auch zu der Zeit vor 10 Jahren fast ein bisschen out oder verpönt oder nicht interessant. Es ging eher so um neue Materialien, neue Techniken, neue Herstellungstechniken. Und ich fand es aber spannend, so eher zurückzublicken und diesen Wert des Handwerks herauszukitzeln oder zu hinterfragen oder wie kann ich damit zeitgenössisches Design neu interpretieren.
Und Sie stellen ja die Dinge mit diesem Bell Table auf den Kopf, also der Fuß aus Glas, was man sich als ein zerbrechliches Material vorstellt und obendrauf diese Messingplatte, wo man eher denkt, schwer, kann das überhaupt gehen? War das so eine Idee dabei?
Genau, man fängt natürlich an mit so einem Research, wie sehen Beistelltische so im Gesamten aus. Und salopp gesagt, das ist meistens so ein Metallgestell mit einer Glasplatte obendrauf oder einer Marmorplatte. Sprich, eine sehr stabile Konstruktion. Und bei mir war eher die Überlegung, okay, ich habe dieses Fragile, das Transparente, das Zerbrechliche unten, also diesen Glaskörpern oben darauf balanciert, geht über in einer Silhouette dieser Metalltrichter, sage ich jetzt mal. Und über Skizzen, über Modelle habe ich mich den Entwurf genähert. Und dann war eigentlich die große Schwierigkeiten, einen Glasbläser zu finden, der dieses Teil machen kann. Und da war es wirklich online recherchiert und telefoniert, Glasmuseen. Und letztendlich nach ein paar Wochen kam ich dann auf eine Glasmanufaktur in Bayern von Poschinger, die letztes Jahr 450 Jahre gefeiert hat. Also eine beachtliche Zahl. Ich kenne keinen älteren Hersteller, mit dem ich zusammenarbeite oder Zulieferer. Und die haben mir damals diese zwei Flaschen, Glocken geblasen, die ich für die Prototypen gebraucht habe, für die Präsentation in Mailand.
Und die produzieren das heute noch? Also genau, es ist ja eigentlich die Firma Classicon, die das jetzt in ihren Produktkatalog aufgenommen hat. Aber diese Glasbläserei ist da immer noch dabei bei der Produktion ihres
Glases. Genau, das ist eigentlich so, finde ich, auch so mit der größte Erfolg, weil als ich damals diese Manufaktur und den Benedikt von Poschinger kennengelernt habe, getroffen habe, haben die natürlich unter der geringen Nachfrage für Glasprodukte auch gelitten. Sie haben einen sehr großen Forst außenrum in Bayern, haben Holz verkauft, haben sich so sicherlich auch über Wasser zum Teil gehalten, haben aber stets den Familienbetrieb über 14., 15 Generationen weiter am Leben gehalten, haben diese Kultur des Glasblasens im Bayerischen Wald behalten, in Frauenau, was wirklich eine wahnsinnige Nachhaltigkeit ja auch ist für so ein kulturelles Erbe, oder weil Handwerk gehört ja zu einer Gegend oder zu einer Stadt wie in Offenbach ja auch mit dem Leder. Und so hat er mir damals diese zwei Elemente gemacht, und nachdem Classicon den Tisch ins Programm aufgenommen hat, 3 Jahre später hat es gedauert, also es war dann 2012 kam der in Produktion bei Classicon. Seit dem Moment produziert Poschinger also mehr oder weniger täglich diese Elemente für den Tisch, und das ist ein großer Erfolg. Ich bin regelmäßig dort 1-2 Mal im Jahr bei Poschinger, und da sieht man dann auch neue Angestellte. Wurde aktuell ein neuer Ofen gebaut, ein größerer. Also es ist wirklich eine Zukunft da. Und eine große Leidenschaft und junge Leute, die jetzt diesen Beruf auch wieder lernen wollen. Und ich denke, das ist wirklich ein Erfolg, den das Produkt mitgebracht hat.
Als Sie diesen Entwurf des Bell Table präsentiert haben, da waren Sie noch keine 30, waren gerade fertig mit dem Studium. Es war wohl auch wichtig, dass ein Kunstsammler das Objekt entdeckt hat, um es dann wirklich bekannt zu machen, oder?
Also Christian Borros, der Kunstsammler aus Berlin, hat mich in der Tat damals in dem Jahr, als ich ihn präsentiert habe, 2009 angeschrieben, ob er den Tisch haben könnte für seine Penthouse-Wohnung in Berlin.
Ach so, der wollte es gleich bei sich zu Hause
anstellen. Ja, er wollte ihn für sich zu Hause. Ich bin dann mit meinem Auto damals nach Berlin gefahren, habe den ersten Prototyp gezeigt, den habe ich in meine Daunendecke eingepackt gehabt, hochgefahren, gezeigt, und er war wahnsinnig begeistert. Und es war sicherlich eine der Personen, der ersten Person, von denen ich erlebt habe, dass jemand sich so wahnsinnig begeistern kann für einen Entwurf von mir. Mhm. Und das war natürlich wirklich faszinierend. Er hat dann 2 Tische ausgesucht mit besonderen Farben und so. Die habe ich dann noch gemacht für ihn. Also selber gemacht auch, zusammengebaut hier in der Uni-Werkstatt in Offenbach. Und habe sie ihm dann ein halbes Jahr später hochgeliefert. Und da ist natürlich toll, wenn jemand wirklich das Auge dafür hat und einen dann wahnsinnig auch supportet hat. Mhm. Und das ist natürlich eine sehr schöne Anekdote für den Anfang des Tisches. Weil zu der Zeit habe ich natürlich, nachdem ich präsentiert habe in Mailand, nach Herstellern gesucht, habe bei einigen angeklopft. Jeder hat gesagt, nee, Glasmessing ist uninteressant, ist ein bisschen so, ja, so altbacken. War nicht wirklich relevant zu der Zeit im Design. Dann hat sich halt Classicon einige Zeit später getraut, wirklich den Tisch zu produzieren. Und nach wie vor ist es stetig wachsen, ein sehr großer Erfolg.
Und Classicon ist eine von vielen sehr renommierten Möbelfirmen, für die Sie mittlerweile Entwürfe machen oder die Ihre Entwürfe dann auch realisieren und produzieren. Sebastian Herkner in HR Info, das Interview, 38 Jahre alt, eigenes Studio in Offenbach. Wir haben schon gehört, in Offenbach an der Hochschule für Gestaltung haben Sie studiert. Und Sie wurden kürzlich in Paris doppelt ausgezeichnet bei der Messe Maison Objet als Designer des Jahres 2019. Und den Deutsch-Französischen Kulturpreis haben Sie auch bekommen aus diesem Anlass. Herr Herkner, wenn Sie zurückdenken in Ihre Kindheit, gibt es so einen Punkt, wo Sie das Gefühl haben, da hat Sie zum ersten Mal die Form eines Alltagsgegenstandes interessiert? Eine Tasse, aus der Sie gern getrunken haben, oder einen Stuhl, auf dem Sie gern gesessen haben?
Ich bin in Bad Mergentheim aufgewachsen, sehr ländlich aufgewachsen, im Ort Neunkirch mit 800 Einwohnern, mit einem Haushalt, in dem Handwerk und wirklich das Arbeiten, man sagt ja in Baden-Württemberg so schaffe, schaffe, Häusle bauen, das hat natürlich so dazugehört. Man hat sehr viel selber gemacht, man hat sehr viel gearbeitet, ob im Garten oder als Jugendlicher ein Baumhaus gebaut. Ich denke, das war sehr prägend. Aber man hat auch sehr viele Werte vermittelt bekommen. Es gab so bei den Großeltern, zum Teil bei meinen Eltern auch noch so, es gibt das Geschirr für unter der Woche und dann gibt es das für sonntags. Also das Sonntagsgeschirr war was anderes, das war dann zum Beispiel von Rosenthal. Mhm. Das hat man ganz anders beachtet, hat man anders gepflegt, hat man von Hand abgespült. Und ich denke, sowas beeinflusst einen dann schon oder hat mich sehr stark beeinflusst. Warum ist das was anderes wie das Alltagsgeschirr? Das heißt, es ist anders hergestellt, es ist eine andere Materialität, ist vielleicht von Hand bemalt. Und solche Erlebnisse haben mich über die Kindheit getragen und daraus habe ich gelernt, auch mit dem Reisen mit meinen Eltern in Europa. Es war stetig so, dass wir Orte besucht haben, die irgendwas Besonderes haben. Also in Frankreich waren wir viel unterwegs, dann gibt es die Stadt, die spezialisiert ist auf Nougat, eine andere, die macht Handschuhe, die andere macht Spitze. Und so bin ich eigentlich immer unterbewusst. Ich fand es vielleicht als 14, 15er nicht wirklich spannend, dann diese Handwerksorte zu besuchen. Ich wollte dann eher Party, Musik, Strand oder so. Aber im Nachhinein war das sicherlich so eine Basis für mich, für mein Denken, für meine Haltung heute.
Und dann sind Sie in Offenbach gelandet, was natürlich einmal mit der Hochschule für Gestaltung zu tun hat. Aber Sie sind auch geblieben mit Ihrem Studio, was Sie noch während des Studiums hier gegründet haben. Wir sitzen da jetzt auch in einem Hinterhof, drumherum auf der einen Seite so ein bisschen so eine Villengegend, auf der anderen Seite aber auch viel alte Industriegebäude, in denen sich jetzt neue Unternehmen ansiedeln. Offenbach erlebt ja gerade so einen Imagewandel, wird plötzlich hip, aber für viele ist es eben trotzdem noch hässlich, dreckig, kriminell, arm. Ist das für Sie eine gute Umgebung, um schöne Dinge zu entwickeln?
Auf alle Fälle ist Offenbach eine sehr inspirierende Gegend und Sie haben es ja angesprochen, es hat sich sehr verwandelt die letzten 18 Jahre. Also ich bin seit 2001 hier und es war sicherlich nicht Liebe auf den ersten Blick oder als ich damals zur Mappenberatung, zum Vorstellungsgespräch an die Hochschule gefahren bin mit dem Auto meiner Eltern über den Kaiserlei rein, ist nicht wirklich die attraktivste Seite einer Stadt da reinzufahren. Mittlerweile verändert sich der Kaiserlei ja komplett und das hat sich die letzten 4, 5 Jahre wahnsinnig beschleunigt und dass Leute zuziehen, dass sich die Bewohner auch noch mehr mischen. Und das ist aber auch das Spannende, diese Mischung in dieser Stadt. Also das Büro hier ist in der Geleitstraße und es bildet so einen kompletten Querschnitt von Offenbach ab mit den Villen auf der anderen Seite und auf der anderen Seite wirklich dieses Multikulturelle in der Innenstadt. Und ich denke, das macht die Stadt auch lebenswert, aber das ist es in allen Städten irgendwie so. Wenn alles nur monoton, gleich, uniform ist, ist es auch langweilig. Man versucht ja oft so das Besondere zu entdecken, die Seitenstraßen oder was ist das Ursprüngliche und ich denke, das bietet Offenbach auf alle Fälle mit seinem Markt und kleinen lokalen Manufakturen und natürlich ist es auch so, im Schatten von Frankfurt ist es hier noch eher möglich, ein Atelier sich leisten zu können, eine Wohnung zu kaufen, das habe ich mit meinem Partner gemacht vor 3 Jahren, also es ist für uns bewusst hier der Lebensmittelpunkt geworden auch.
Aber Sie haben mit Ihrem Mann auch lange hier oben drüber gewohnt, richtig, über dem Atelier, haben dann auch mal Alltagserfahrungen, was weiß ich, dass Sie beim Tisch sitzen und sagen, eigentlich hässlich, was wir hier als Geschirr auf dem Tisch haben, dazu geführt, dass Sie was entworfen haben? Also sind Ideen von Ihnen auch aus dem Alltag heraus entstanden?
Ich denke, Ideen kommen stetig aus dem Alltag. Ich denke, man muss offen sein, muss neugierig sein, man sammelt wahnsinnig viel Inspiration, speichert es ab im Kopf oder natürlich mit dem Smartphone, sammelt Bilder, stetig auf Reisen und später ist es natürlich das eigene Gefühl, der Instinkt, die Intuition, das wirklich auf Papier zu bringen und daraus ein einzigartiges Produkt zu machen.
Sie sind viel auf Reisen, viel Zeit außerhalb Offenbachs, nicht nur bei den Möbelmessen in Köln, Mailand, Paris, sondern Sie sind in aller Welt unterwegs, in Ländern wie Kolumbien, Simbabwe, Taiwan. In Simbabwe haben Sie sich mit traditioneller Korbflechterei beschäftigt. Was hat Ihnen das gebracht? Was haben Sie da gelernt?
Ja, Simbabwe, da war ich eingeladen, mit anderen Kreativen von der Europäischen Union ein Projekt zu machen. Ich war da vor 5 Jahren und bin dann gelandet in Harare. Das war noch die Zeit von Mugabe. Also das Land hat ja unter ihm die letzten Jahre sehr gelitten. Und der Tourismus ist eingebrochen. Und ich bin dann 24 Stunden in einem Jeep gesessen und bin nach Binga gefahren in Norden, am Lake Karibe gelegen, zu Sambia hin und war da in einem Dorf und es wurden von diesem Craft Center, von dieser Handwerker-Community, die Körbe fertigt, wurden 20 Frauen eingeladen aus einem größeren Umfeld von 500 Kilometern. Und es ist so, dass die meisten Familien dadurch Geld verdienen, dass die Frauen Körbe flechten und die dann verkaufen auf dem Markt, beziehungsweise in angrenzende Länder. Und es hat mir wahnsinnig viel gebracht. Es war kurze Zeit vorher Mailand, das ist so die Premium-Möbelmesse. Und danach komme ich in den Busch, kein Leitungswasser, kein Strom und sitze da 2 Wochen mit Menschen zusammen, die zufrieden sind, ganz anders zufrieden sind wie wir. Also man lernt eher was so fürs Leben, für sich selber, Werte, die wir zum Teil auch verloren haben, zufrieden zu sein, dass man was zu essen hat, dass die Kinder gesund sind, dass sie vielleicht zur Schule gehen können, dass die Zeit zusammen verbringen können. Also ich denke, das war wahnsinnig wichtig für mich und deswegen rede ich da auch sehr gern darüber, dass wir einfache Dinge viel mehr schätzen müssen und zufrieden sein müssen.
Sie arbeiten auch mit Handwerkern in Kolumbien zusammen, ja. Töpfer, Teppichweber. Mhm. Jetzt gibt es ja im Verhältnis zwischen Europäern und Menschen in sogenannten Entwicklungsländern häufig auch ein Riesengefälle, was auch dazu führt, dass man die Leute dort ausbeutet, dass man sozusagen Ideen klaut von ihnen, dass man deren Handwerkskunst übernimmt, um sie dann nach Europa zu importieren und teuer zu verkaufen. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie schon mal eine Idee geklaut in Kolumbien, in Simbabwe?
Also klauen ist sicherlich das falsche Wort. Man lässt sich natürlich von dem Land inspirieren und von dem Handwerk. Und bei diesem Projekt mit Armes, da arbeite ich zusammen. Das wurde gegründet von einer Kolumbianerin. Sie hat mich eingeladen auf diese Reise nach Kolumbien, um Produkte in Kolumbien fertigen zu lassen, die aber einen international-europäischen Designstil haben. Deswegen mich jetzt als externen Designer. Und ich war jetzt gerade zum vierten Mal dort vor Ort. Und wir treffen da halt ganz kleine Manufakturen, das sind eher Familienbetriebe. Und die fertigen da wirklich von Hand bis hin zur Rohstoffgewinnung für die Keramik. Das wird dann auf den Feldern neben der Fertigung mit dem Eimer dann geholt. Also eine ganz andere Supply Chain wie jetzt bei uns. Und da steckt natürlich viel Leidenschaft drin, viel Handwerk und wirklich eine wahnsinnige Begeisterung, auch jetzt mit diesem interkulturellen Austausch mit mir hier Projekte zu machen.
Also Sie machen kein Ethno-Design, dass Sie jetzt sozusagen das, was vor Ort als traditionelle Kultur
da ist. Nein, gar nicht. Übersetzt es eher in eine internationale Designsprache. Mhm. Also Ethno-Design haben die ja auch, das wird hier auch vertrieben. Mhm. Und das ist auch gut so und das finde ich auch super. Und ich kaufe manchmal da auch natürlich Produkte auf Reisen, die ich wie Souvenirs nach Hause mitnehme. Aber da geht es eher darum, so das Wissen, das Handwerk neu zu interpretieren.
Wie verstehen Sie sich mit denen? Also sozusagen als ausgebildeter Designer aus Deutschland trifft auf Handwerk vor Ort in Kolumbien. Finden Sie da eine gemeinsame Sprache? Auf welcher Ebene können Sie sozusagen Ihre Ideen austauschen?
Also das Wichtigste ist, denke ich, immer bei einer Kooperation, ob jetzt hier in Europa oder in Taiwan oder in Kolumbien, ist Respekt, Neugierde. Also ich setze mich dahin, beobachte, wir tauschen Ideen aus, auf Englisch oder manchmal mit Händen und Füßen und Skizzen und nähern uns dann Ansätzen. Und dann gibt es natürlich Herausforderungen von mir, könnt ihr das größer machen, könnt ihr das breiter machen, kann man eine andere Farbe entwickeln, könnt ihr das mit einem anderen Material zusammenflechten. Und so entsteht ein Dialog und ich denke, das ist ganz wichtig generell beim Design, wirklich diese Konversation, dieser Dialog, um gemeinsam neue Produkte zu entwickeln. Und jetzt geht das Projekt schon über 4-5 Jahre und jetzt gibt es Feedback und es läuft gut. Wir haben Geschäfte weltweit, die Produkte verkaufen. Wir bringen dann ab und zu Magazine auch mit, wo die Produkte drin sind.
Und das sind Geschichte Teppiche oder Keramikprodukte.
Genau, auch Möbel und die merken jetzt natürlich, die Handwerker, okay, es wird respektiert weltweit, die Leute finden es spannend, das ist natürlich auch toll für die ganzen Handwerker da. Und andererseits ist es auch ein sozial aufgebautes Projekt, weil es genauso wie hier in Deutschland viele Jugendliche ziehen in die Großstädte, haben dort aber nicht die schulische Bildung genießen können wie wir hier, sprich die lernen ein Handwerk von den Großeltern, von den Eltern, sitzen dann in Bogota, mehr oder weniger am Stadtrand in den Slums, weil sie keinen Bürojob finden können mit ihrer handwerklichen Ausbildung. Und wir haben an die 20 Jungs zum Beispiel in Bogota, die für uns diese Stühle flechten, die aus dem nördlichen Karibikbereich kommen, dieses Flechthandwerk gelernt haben, jetzt aber in Bogota für uns arbeiten.
Sebastian Herkner in HR Info, das Interview. Ich bin zu Gast in seinem Studio in Offenbach. Wir sind umgeben von Regalen, in denen Entwürfe sind, also kleine Modelle, die sie gebaut haben, um Dinge auszuprobieren. Man sieht Glasprodukte, man sieht auch Muster von verschiedenen Glasfarben. Also das sind alles Materialien, zum Teil warme Naturmaterialien, zum Teil Glas, mit denen Sie arbeiten, aber auch Messing, Kupfer. Also es ist schon eine sehr anregende Umgebung. Und da kommt jetzt ein nicht sehr schön designtes Objekt, nämlich die HR Info Interviewbox ins Spiel. Die ist bei okay. jedem unserer Gespräche dabei und da dürfen Sie jetzt mal reingucken.
Okay, dann mache ich es mal auf. Ein sehr bekannter Inbusschlüssel.
Den kennen Sie auch.
Ja, das ist wahrscheinlich von einem schwedischen Möbelhaus.
Genau. Wann haben Sie zuletzt ein IKEA-Regal aufgebaut?
Definitiv zu Studentenzeiten. Mhm. Wir haben es auch hier im Büro. Wir trinken auch aus IKEA-Gläsern.
Stimmt, ja.
Ich finde, IKEA hat eine wahnsinnig große Leistung gebracht in Deutschland, aber generell für das Design und ist gar nicht kritisch oder negativ zu sehen. Mhm.
Würden Sie auch für IKEA was entwerfen, wenn sich die Gelegenheit ergäbe?
Ich würde es auf alle Fälle in Betracht ziehen und in Dialog starten. Also ich denke, generell ist es das Wichtigste, erstmal offen zu sein und das Gegenüber zu treffen und dann sehen, ob man Gemeinsamkeiten finden kann.
Also es ist jetzt für Sie auch kein Sakrileg, wenn jemand zu Hause ein IKEA-Sofa hat und stellt ein Belltable daneben?
Ich kenne es ja selber. Ich arbeite natürlich in einer preisintensiven Premium-Klasse und ich sehe es selber in meinem Freundeskreis, dass ich wirklich die meisten natürlich die Produkte auch nicht leisten können. Ja. Und deswegen ist es natürlich wichtig, auch für Firmen arbeiten zu können und zur Arbeit mache ich zum Teil auch schon, die unterschiedliche Preisklassen natürlich ansprechen und demokratische auch vielleicht entwerfen.
Wenn Sie sagen preisintensiv, wie haben Sie es formuliert, dann ist ja damit auch gesagt, dass gutes Design für viele Leute so ein Prestigeding ist, wo man dann auch mit angeben kann. Also man hat irgendwie eine tolle Villa, die ist entsprechend ausgestattet. Man postet vielleicht auch noch Fotos davon bei Instagram. Wie wirkt das auf Sie, wenn Leute Design vor allem benutzen, um sich selbst darzustellen und um vielleicht auch einen gewissen sozialen Status darzustellen?
Da geht es ja vor allem immer beim Design, wenn man angibt, um die Marke oder dass man denkt, dass Design bekannt ist. Das gibt es natürlich beim Automobil, bei Handtaschen, gibt es natürlich auch bei klassischen Designmöbeln von Eames mit Vitra oder Le Corbusier bei Cassini oder so. Das ist, denke ich, okay und das muss natürlich jeder selber entscheiden. Mutiger ist natürlich, wenn man unbekannte Entwürfe in Szene setzt zu Hause. Und das ist sicherlich auch individueller und das streicht natürlich auch die Persönlichkeit. Aber wie gesagt, dazu braucht es natürlich Mut, da braucht es Erfahrung, da braucht es vielleicht auch die richtige Beratung durch den Möbel-Einzelhandel. Aber ich denke, das muss jeder für sich selber machen. Das Wichtigste ist, denke ich, dass es keine uniforme Interior-Gestaltung ist, nur aus Klassikern, sondern dass es wirklich eine Persönlichkeit unterstreicht. Und bei uns sind es eigene Entwürfe zu Hause von mir, es sind Entwürfe von Kollegen, es sind Fundstücke, es sind, wie gesagt, vorhin schon Souvenirs, die wir von Reisen mitbringen, die wir aber auch nutzen. Mhm. Also bei uns ist es so, wenn wir Gäste einladen zum Abendessen, dann gibt es zum Beispiel die Vorspeise oder einen Salat aus ganz einfachen Emailschüsseln, die ich in Simbabwe gekauft habe, aus denen jeder isst. Die haben 50 Cent gekostet eine. Dann gibt es ein Dessert aus ganz schönen Keramikschalen aus Thailand. Oder die Teller sind handgefertigt aus Kolumbien. Also die erzählen alle Geschichten oder wir können damit einen Dialog starten. Und das ist eigentlich ganz schön mit diesen Fundsachen, die man so mitbringt.
Wie ist das eigentlich bei Designern, also wenn ich es mal vergleiche mit Modedesignern, das sind ja Superstars, da kennt auch jeder die Namen, die sind sozusagen auch prägend für eine Marke. Designernamen kennt jetzt nicht jeder, sie sind Designer des Jahres, Sebastian Herkner, aber ich glaube, wenn man jetzt auf der Straße fragt, fällt euch ein Möbelstück von Sebastian Herkner ein, wissen das nicht so viele. Stört Sie das, dass das nicht so ein Image hat jetzt wie bei der Mode?
Ich denke, das erleichtert einem eher den Alltag, wenn man unterwegs ist. Also auf Möbelmessen, wenn man in Mailand ist zu dieser einen Woche, wird man natürlich mehr erkannt. Da gibt es natürlich diese Selfie-Momente mittlerweile. Ich denke, man kann es genießen, wenn man nicht so omnipräsent bekannt ist.
Gibt es etwas, woran man den Stil von Sebastian Herkner sofort erkennen kann, wo Sie sagen würde, daran kann man es festmachen, das ist ein
Entwurf
von Herkner?
Also ich denke, das ist unsere Arbeitsweise, unsere Philosophie, wirklich mit Handwerk zu arbeiten und da waren wir wirklich die Ersten, was der Belltable ja gezeigt hat, dass es anfangs keinen interessiert hat. Mittlerweile ist da wirklich eine Art Trend auch draus geworden. Also wirklich die Hingabe zum Handwerk, das aber auch zu mischen mit neuen Technologien. Also das ist natürlich sehr wichtig und findet bei jedem Prozess auch statt, dass wir auch 3D-Drucker nutzen, um Werkzeuge zu machen, zum Beispiel beim Porzellanguss auch mit Rosenthal. Oder was uns wichtig ist, die Farbe, die Materialverbindung und wirklich der Anspruch auch, ein qualitatives Produkt zu machen, das möglichst zu einem Begleiter wird für den Alltag und kein trendiges Produkt ist, das man nach ein, zwei Jahren entsorgen will oder muss. Ich denke, das ist eine große Aufgabe für uns als Designer, nachhaltiger zu denken, zu überlegen, wo kommen die Materialien her, wie können die Materialien auch wieder recycelt werden, wie kommen wir ein möglichst langlebiges Produkt.
Gibt es auch sowas wie zeitloses Design? Im Sinne von, das unterliegt keiner Mode, das ist auch in 30 Jahren noch genauso
schön? Das gibt es sicherlich, aber ich glaube nicht, dass man es als Designer planen kann. Es muss dann irgendwie ein Klassiker werden. Aber ich denke, man kann das nicht irgendwie steuern, weil Design ist wirklich sehr emotional und persönlich. Aber es gibt jetzt keinen so einen Guide, der sagt, man muss es so und so gestalten, dass es ein Klassiker wird und dadurch zeitlos auch wird.
Sebastian Herkner in HR Info, das Interview. Ich danke Ihnen ganz herzlich für
das
Gespräch. Diese Sendung kann man als Podcast nachhören und weiterverbreiten, zu finden auf hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.